Willkommen zum Finding Answers Talk. Heute in einem anderen Format, denn wir hatten im Rahmen unserer Finding Answers Summit im März ganz viele Experten und Expertinnen zu Gast, die mit uns gesprochen haben über KI in der Marktforschung und im Marketing. Sie haben ihre Erfahrungen geteilt, sie haben von Use Cases berichtet und wir konnten ganz viel lernen über Herausforderungen, aber auch über die großen Chancen, die in der KI liegen. Das würden wir gerne auch im Rahmen des Podcasts mit euch teilen. Deshalb viel Spaß mit dem Interview heute.
Finding Answers Talk. Der Dialego Podcast.
Starten wir. Herzlich willkommen zur Finding Answers Summit. Dritter Tag. Wir sind schon am letzten Tag angekommen, haben jetzt noch 3 Sessions vor uns. Und wir haben uns in den letzten beiden Tagen schon viel damit beschäftigt, wie man KI in der Marktforschung einsetzen kann, im Marketing einsetzen kann. Gestern in der letzten Session, wie so Video-KI uns auch schon helfen kann. Und darum geht es jetzt auch ein bisschen, aber es geht auch darum, was ist denn, wenn wir KI auch einsetzen und unsere potenzielle Zielgruppe, Kunden, Kundinnen kommen mit der KI in Kontakt. Und das löst immer auch Unsicherheiten aus, aber es bietet natürlich auch viele Chancen. KI bietet viele Chancen für mehr Individualisierung, für mehr Kundenzentrierung. Und die Frage ist, wie findet man die richtige Balance und wie denken denn eigentlich Konsumenten, Konsumentinnen über KI? Das ist ja für uns in der Marktforschung auch so eine ganz natürliche Frage, dass wir auch erforschen. Wie ist es denn mit so einer neuen Technologie? Wie ist es mit KI? Wie ist es mit Augmented Reality? Was sind da die Bedürfnisse? Wie bekommt man es hin, das auch so umzusetzen, dass es relevant ist für die Konsumenten und Konsumentinnen und eher vertrauensfördernd als das Vertrauen zu zerstören? Und dazu haben wir heute eine eher wissenschaftliche Perspektive. Unser Gast ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Marketing an der RWTH Aachen, hat auch schon verschiedene Unternehmen beraten zu technologischen Innovationen im Marketing, und teilt dann heute auch so seine Einsichten und Erfahrungen. Herzlich willkommen, Anton Spitowski. Schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank für die schöne Vorstellung, Lena. Ich freue mich auch.
Und ich habe bei ganz vielen jetzt während der Summit schon mit der Frage angefangen, was war denn so dein erster Kontakt zu ChatGPT, zu Midjourney, zu generativer KI und was hat dich daran fasziniert?
Also zum einen war es definitiv der Aha-Moment, dass so schnell die Adaptation los angefangen hat, dass so viele Millionen direkt da drin waren. Und dann war natürlich die Faszination groß, es auszuprobieren. Und ich habe sofort auch die Möglichkeiten für Content-Marketing, für andere Sachen erkannt, wo dies eine Hilfe sein kann. Und das war sehr inspirierend für mich. Das war jetzt der ChatGPT-Moment, dass so viele Adaptationen oder dass so gut ankam. Bei Midjourney war es auch unglaublich, wie per Knopfdruck eben diese Bilder erstellt werden können. Und fast wie Magie, könnte man meinen. Aber es ist auch irgendwo eine kleine Kunst, deswegen gibt es ja auch die verschiedenen neuen Stellenausschreibungen wie Prompt Engineer. Aber am Anfang würde ich sagen, war es schiere Faszination und ausprobieren. Das war es, würde ich auf den Anhieb im Moment sagen.
Und du hast vorher schon viel zu Augmented Reality geforscht. War dir dann auch sofort klar, hey, das ist jetzt auch ein Riesenforschungsthema für dich?
Genau, Augmented Reality habe ich angefangen, damit zu experimentieren und zu forschen während meiner Master-Thesis und auch während meinem Master in Holland, in Maastricht. Und ich bin generell ein offener und kreativer Mensch, würde ich behaupten. Wir können natürlich auch gerne eine kreative Aufgabe machen. Wir schauen dann, wie kreativ ich wirklich bin. Aber ich habe dann wirklich das Potenzial erkannt, dass durch diese neuen Technologien was Neues kreiert werden kann. Ich habe mich dann fleißig da reingelesen, vor allem in Augmented Reality. Und ich fand es einfach, auch wenn es nicht greift, war so ein Hologramm oder so eine Essenskarte, sich auf den Tisch zu projizieren, war es irgendwie trendy und cool. Und ich habe es ausprobiert und es war auch dann Teil meiner Forschung. Beispielsweise, genau, darauf kommen wir auch später zu sprechen, aber ich habe mir dann angeschaut, wie Augmented Reality eben auf Konsumenten und Konsumentinnen wirkt, wie sich Konsumenten entscheiden, wenn sie eben so eine Technologie nutzen. Ja.
Ja, und du bist auch im Marketing, im Innovationsmanagement unterwegs. Was sind denn für dich so gerade so die heißesten Trends, die du mit uns teilen würdest, wo du sagen würdest, hey, da muss man sich jetzt auf jeden Fall mit beschäftigen?
Die heißesten Trends, das hatte ich ja eben schon mal kurz angedeutet mit dem Content Marketing. Für mich ist das der Wahnsinn. Wir haben ja auch wo im Lehrstuhl, wo ich eben bin und arbeite, eine LinkedIn-Seite und selber habe ich LinkedIn. Ich habe früher auch viel auf LinkedIn gepostet, aber durch diese Erstellungspotenzial durch die KI auch es als Tandem zu nutzen, als Sparring-Partner und so Texte zu schreiben mit eigenem Input, hat mich einfach fasziniert, hat mich irgendwie noch mehr motiviert, Content zu erstellen. Also für Content Marketing unglaublich. Dann, was ich in den letzten Monaten mitbekommen habe, für Customer-Persona-Kreation. Das heißt, man kann eben über generative KI jetzt auch schon mit Sicherheit machen das schon Unternehmen. Personas erzeugen wie Alice, sie ist 25 Jahre alt, hat die und die Hobbys, hat die und die Wünsche und Bedürfnisse und dann kann man die genau und besser targeten, also das auch noch. Und wie ich eben sagte, ist einfach so eine persönliche, kollaborative Art, so ein Marketing-Buddy oder so ein Buddy, mit dem man sprechen kann, mit den ganzen Einschränkungen und Limitations, die es eben auch hat. Aber ich sehe großes Potenzial. Ich bin gerne am Ausprobieren, habe natürlich aber auch die anderen Sachen im Kopf. Und genau, das ist so Marketing. Beim Innovationsmanagement, da ist es schier unglaublich, in welcher Zeit und Effizienz und auch Qualität KI Ideen erzeugen kann. Also man kann ja die KI sagen, erzeugt mir jetzt 100 Ideen und die KI macht es und davon muss ja nur eine gut sein und die nutze ich mir dann oder das nutzt es dann und das ist ja unglaublich gut und effizient und Forschung gibt es dazu schon, die sagt, es funktioniert, es ist effizienter als wir Menschen und es gibt genauso gute Ideen raus. Nur vielleicht die Nonplusultra, diese ganz erneuerbaren oder die disruptive Ideas, da ist vielleicht KI noch nicht so gut und da sind wir Menschen besser. Dann aber auch nicht nur Ideation, sondern Ideenselektion und Evaluation. Also man kann ja Ideen dann, die man bekommt, auch evaluieren lassen, entweder durch ChatGPT oder durch andere KI-Plattformen. Was ist gut, was ist nicht so gut? Kann irgendwie Charakteristiken rausfiltern, die nochmal vielleicht in der Umfrage dann selber befragen. Also es ist auch toll dafür, dann für die Konzeption und Lösungsfindung. Es gibt Unternehmen, die nutzen eben auch im Automotive-Bereich KI, um eben die Materialien standfester zu, oder besser zu machen, die Qualität der Materialien zu verbessern und dadurch auch die Sicherheit. Und da gibt es genug Cases, die das schon geschafft haben. Und zu guter Letzt auch der Launch, also die Implementation. Wenn man sich beispielsweise die kurierten, ich bin immer selbst mindblowed, wenn ich dann auf Netflix gehe und sehe, hey, die Serie, die habe ich mir gestern beim Schlafengehen vorgestellt und dann ist die Serie dort. Das ist völlig verrückt, wie Netflix uns analysiert, vielleicht auch gruselig, aber dass das auch mit KI kommt, mit der Implementation, dass man created, also dass man personalisierte Sachen bekommt, genau.
Ja, dieses Thema oder das Wort Buddy finde ich auch ganz gut. Also du hast es Marketing Buddy genannt. Ich finde, beim Innovationsmanagement kann man es genauso nennen, ein Innovationsbuddy, dass es nicht so ist, dass das komplette Marketing und das Innovationsmanagement von der KI gemacht wird, aber es unterstützt uns. Klar, ich glaube auch, so dieses ganz Neue und dieses Menschliche noch dazu addieren ist total wichtig. Aber dieser Effizienzgewinn, auch dieser Kreativitätsgewinn ist schon beeindruckend. Das kann ich total nachvollziehen. Du hast es schon angedeutet und ich auch. Du hast dich auch damit beschäftigt, wie diese neue Technologien auf KonsumentInnen wirkt. Was denkst du denn aktuell? Überwiegt Neugier oder überwiegt Skepsis?
Also zum einen würde ich die erste Seite so ansehen, dass Vorfreude oder praktische Relevanz vorherrscht. Man kann es nutzen. Es hat einen Vorteil, diese Technologien zu nutzen. Und Forschung beschäftigt sich auch damit, wie eben Potenzial daraus entstehen kann, Content Marketing, Ideengeneration, wie ich es schon genannt hatte, oder eben Customer Experience. Aber es ist trotzdem zu merken in allen Journals oder Papern, dass immer diese ethische, regulatorische und Sicherheitsfrage kommt und dass bei allem Optimismus auch relevanter und auch gutes ja, Kritikpotenzial herrscht und das auch behandelt wird. Selbst wenn in einem Paper was Positives reinkommt, schreibt man da rein, hey, da gibt es aber die und die Nachteile eben noch von der Technologie, dass das halt nicht in Vergessenheit gerät. Das heißt, ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Und was mich aber enorm verblüfft, ist dann, ne, die Forschung ist das eine, aber wie kommt es dann bei den Unternehmen an? Und da hat eine konkrete Studie von McKinsey, aktuelle auch von 2023, herausgefunden, dass 50% der Arbeit ersetzt wird durch beispielsweise Chatbots bei Callcenter oder internen Service-Mitarbeitern. Ich bin kein Bote, der dann sagt, hey, die sind dann jobless und die haben keinen Job. Die werden einfach andere, bessere Jobs bekommen mit mehr Koordination oder mit einem anderen Auftrag. Was mich aber dahingehend verblüfft, ist, dass man dann im Marketing, wenn man sich die Consulting Reports oder andere praktische Reports durchliest, dass da keine Anwendung, dass die Use Cases noch nicht so beim Unternehmen ankommen, mit Gen AI im Marketing zu experimentieren. Und ich finde, was ich ja schon gesagt habe, beispielsweise, ich kann auch gerne kurz eine Folie einblenden dazu, dass im Content Marketing es genau gleich wie ein Mensch funktionieren kann. Also in dem Sinne, dass wenn ein Mensch ein Bild erstellt für eine Kampagne und eine KI ein Bild erstellt für eine Kampagne, dass die gleich sind. Die Qualität ist gleich. Und das zeigt auch Forschung gerade. Das kann ich auch gleich gerne einblenden. Für die, die es interessiert, auch gerne den Artikel. Ja, euch schicken und das ist ja dann das Argument zu bringen, okay, das brauche ich und will ich nicht. Das ist okay, weil eben ja auch andere nachhaltige Gründe da eine Rolle spielen oder regulatorische und man will nicht irgendwie, man hat Angst davor, dass das irgendwie dann einen Impact hat, aber es hat definitiv auch positive Sachen. Deswegen würde ich sagen, dass die Use Cases im Marketing Potenzial haben, aber zu wenige Unternehmen es noch schon vielleicht gerade anfangen anzuwenden. Aber es laut den McKinsey und anderen Beratungsinstituten noch nicht wie bei anderen Branchen ist. Und da würde ich sagen, ins Training investieren von den Leuten, denen eben zeigen, was Gen AI kann, auch den Leuten, die schon im Unternehmen sind, was da die Potenziale sind, einen offenen Lernansatz verfolgen, Unternehmensdaten auf jeden Fall sichern, dann Schutz gewährleisten, Qualitätskontrollen einführen und dass der Erfindungsreichtum oder die menschliche Fähigkeit immer noch im Mittelpunkt bleibt und diese nicht ersetzt wird. Genau.
Also
Ich kann
dein,
auch, ja,
ja.
ich kann gerne auch die Slide einblenden, aber genau. Das würde ich
Mach
das.
ruhig, ich stelle dir eine Frage zwischendurch. Also dein Appell ganz klar, ey, im Marketing ist noch so viel möglich. Fangt mal an, das einzusetzen. Das wird im Moment noch nicht genügend gewertschätzt. Kann das nicht auch daran liegen, dass man im Marketing natürlich auch sehr nah an den Kunden, Kundinnen dran ist und auch so ein bisschen Respekt davon hat, bleibe ich denn authentisch, bleibe ich vertrauenswürdig, wenn mein ganzer Content jetzt KI generiert ist, wenn ich mit Chatbots nur noch kommuniziere? Also ist deswegen die Vorsicht nicht auch größer als bei internen Prozessen, irgendwie in der Produktion, wo es der Impact einfach nicht so groß ist auf die Außenwirkung.
Definitiv, das sage ich mir ja auch immer, wenn ich mir ein Bild mit beispielsweise darum experimentiere und mir ein Bild mit DALL-E über ChatGPT, Entschuldigung, erstelle, sind ja teilweise Gesichter nicht klar und man muss das nochmal prompten und da ist natürlich die Gefahr und auch zu Recht, dass man so Bilder nicht postet, aber bei Beispielsweise jetzt, wenn wir uns die Slide anschauen, bei Product Design oder bei Social Media Bildern, wo Social Media ja auch vielleicht eine andere Welt als unsere Realität darstellt auf Instagram, da funktioniert das Blenden. Das zeigt ja auch die Studie hier und das zeigen ja auch die Punkte über verschiedene Tools, über verschiedene KI-Tools hinweg, dass die identisch zu menschlichen Bildern sind. Die sind einfach gleich gut. Und das ist dann klar, wenn du einen Berg siehst und eine Dame, die ins Weite schaut, ne, vielleicht sieht man nicht das Gesicht, aber so von der Echtheit von dem menschlichen Erstellten kann man es dann nicht unterscheiden. Und das sieht man jetzt hier. Ich kann ja gerne ranzoomen bei dem Bild zum Beispiel, wo die Dame in die Weite schaut. Hey, ich kann nicht sagen, ob das von einem Menschen ist oder da eben. Doch von einem Menschen und auch bei dem Rechten, wo einer die Corona-Flasche hält und zeigt, okay, ich bin an einem schönen Ort. Hey, ich kann es auch nicht sagen, ist das jetzt ein Mensch oder eine KI? Und das finde ich dann beeindruckend und auch bei dem Design. Ne? Hey, fantastisch, das hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass das eine KI war. Und ne? Geht ja weiter. Und wenn man dann sich auch anschaut, okay, die Comments und die Likability, die bleibt auch gleich oder ist besser bei mit KI-Bildern. Hier haben wir Stable Diffusion. Dann klar, es ist Vorsicht geboten, aber Experimentation sollte man schon anstellen damit. Und auch die Click-Through-Rate, ne, bei AI Performance, die geht auch nach oben. Und ja, es ist eben, wie du sagtest, Skepsis ist gutermaßen wichtig und auch richtig. Aber man muss irgendwann anfangen und man muss vielleicht intern das erstmal ausrollen und gucken, hey, Umfragen intern machen, dann vielleicht eine Pilotsache durchführen und also peu à peu das irgendwie integrieren. Aber gar nichts zu machen ist eben meines Erachtens vielleicht erstmal gut und auch mit den Einschränkungen richtig, aber auf lange Sicht wird es das geben und man sollte sich damit beschäftigen, genau. Ja, ich hoffe, dass das konnte jetzt noch mal einen Eindruck da geben. Entschuldigung, dass die erst später zur Slide kam, aber das war auf jeden Fall die Slide, die ich meinte, genau. Die Studie kann ich auch gerne teilen.
Ja, super spannend. Ich glaube auch, also so Bilder ist ja auch ein riesen Effizienzgewinn, ne? Wenn man sich überlegt, wie viel Unternehmen in Bilder investieren und in Bilddatenbanken und dann geht das plötzlich fast auf Knopfdruck. Das ist schon ja, eine riesen Weiterentwicklung. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück dazu, wie dann Konsumenten, Konsumentinnen drauf reagieren und machen es mal was konkreter. Also, wir haben jetzt schon ein paar Mal über einen Chatbot gesprochen. Wie ist denn so die Akzeptanz dann von einem Chatbot, wenn jetzt ein Unternehmen, wenn man da nicht mal mit einem echten Menschen redet, über irgendein Produkt, über eine Marke, sondern mit einem Chatbot? Was muss man denn da beachten, wenn man das implementiert als Unternehmen?
Ja, einigen ist es geläufig im Plenum möglicherweise, aber es gab zuletzt einen Skandal mit Air Canada, wo ein Chatbot versehentlich eine falsche Meldung gegeben hat und der Konsument, der eben diese Meldung bekommen hat, dann das Unternehmen angeklagt hat. Und das ist natürlich ein dickes Ding und rechtlich und regulatorisch dann auch fürs Unternehmen, auch fürs Brand-Image, für die Brand-Identitäten fatal. Und da würde ich dann eben sagen, wenn man so ein Chatbot macht, es gibt Fälle wie bei DM, da macht man so ein Chatbot oder erstellt man für die internen Mitarbeiter ein Chatbot, aber falls man einen für externe macht, ja, passt man es an die Brand Image Guidelines, an die Brand Identity an und trainiert es vielleicht auch auf einem Datensatz, wo man sagt, hey, dieser Datensatz, der kann nicht halluzinieren und der ist nicht open an ChatGPT komplett und fängt dann an, irgendeine Info rauszugeben, die überhaupt nicht richtig ist. Und das ist eben, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig in dem Maße, dass man es embraced, aber dass man die Gefahren kennt und regulatorisch oder mit einem trainierten Datensatz gegensteuert. Genau.
Das ist ja erstmal so das Basic, Qualität sicherstellen. Dann glaube ich, so das Zweite ist ja auch irgendwie das Vertrauen zu fördern. Also für die, die eh offen sind gegenüber neuen Technologien. Die freuen sich wahrscheinlich über den Chatbot, den sie dann finden, irgendwie bei ihrer Lieblingsmarke. Die sagen, boah, ich möchte aber mit echten Menschen sprechen. Vielleicht muss man das auch dann im Kopf haben, ne, dass man das auch noch bereitstellt. Und so wird es ja auch sein, dass es nicht nur noch der Chatbot ist, sondern dass man auch schaut, hey, wie tickt denn meine Zielgruppe und wie kann ich die verschiedenen Typen da ansprechen?
Ja, auch ein spannender Punkt. Dann Richtung, aber du sagst jetzt gerade, dass es dann Chatbots und menschliche Agenten gegeben wird. Weil gerade ist es zum Beispiel ja so, es gibt Chatbots und die leiten einen an menschlichen Agenten weiter. Was ich mir aber auch vorstelle in der Zukunft als Szenario ist ja, dass, wie du sagtest, jeder hat vielleicht andere Vorlieben, dass jedem ein Chatbot in dem Moment eingeblendet wird, der halt für einen passt. Und das wird's, ich
Ja,
bin
stimmt.
keine Person, die daran jetzt arbeitet, aber das wird es auch in den nächsten Jahren geben, dass es hyperpersonalisiert wird. Da entstehen natürlich noch mehr Gefahren, klar, aber auch viel Potenzial, sehr viel Potenzial. Und das fand ich spannend gerade, weil stell dir vor, du hast einen Chatbot, der ist aber vom selben Unternehmen, aber anders, wenn ich da drauf gehe. Das wäre auch phänomenal, genau.
Da sind wir schon beim Thema Customer Experience. Das wollte ich dich dann auch noch fragen. Wie wird sich denn so die KI, auch vielleicht Augmented Reality, das ist sicherlich auch was, was sich noch weiterentwickeln wird, auf die Customer Experience auswirken?
Auf die Customer Experience in der Zukunft
In der Zukunft, ja, vielleicht jetzt schon, aber auch in der Zukunft.
also ich würd sagen im Hier und Jetzt definitiv. Wir hatten an unserem Lehrstuhl für Marketing einen Kurs mit Toyota und da haben wir über 12 Wochen einen Sprint gemacht oder ein Projekt mit den Studierenden und die haben eben sich auch KI im Customer Experience Bereich angeschaut, auch mit Conversational KI und auch mit KI, die eben Sachen erkennen kann für einen Automobilhersteller beispielsweise. Und da im Hier und Jetzt besteht großes Potenzial, die Customer Experience zu verbessern, weil wir eben durch KI große Datensätze analysieren können und tailored Messages oder tailored Nachrichten, angepasste Nachrichten dann raussenden. Das würde ich fürs Hier und Jetzt sagen. Und für die Zukunft würde ich definitiv sagen, natürlich war das ein Hype. Brauchen wir nicht sagen, die Vision Pro jetzt von Apple. Ne? Jeder hat darüber geredet. Jeder holt sich die jetzt nicht, definitiv, weil die eben sehr teuer ist. Nur irgendwie Leute, die es sich leisten, dann im Office darüber reden. Aber was ich für die Zukunft sehe, ist diese Interconnectability. Also wie IoT eben nur unter Technologien, dass man verschiedene Technologien verbindet und daraus das Maximale rausbekommt. Und das würde ich definitiv für die Zukunft sagen, dass man beispielsweise VR, AR, das ist ja auch Mixed Reality, aber auch mit anderen Technologien das in Einklang bringt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch jeden Tag immer hin und weg, wie viele neue Sachen kommen. Ich glaube, da erwartet uns noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren, erwarten uns Dinge, die man sich noch nicht vorstellen kann.
Bevor
Aber ich
ich.
finde es ich finde es trotzdem witzig, weil es gibt auch verrückte Einfälle, beispielsweise mit KI. Es gibt dann so Buttons, die man sich draufklebt. Ich glaube, es war Human AI. Und dann sieht man eben aber, da sieht man dann, wie Menschen wirklich ticken, dass die Adoption, die Anpassung dann eben doch nicht so gut und ruckelfrei läuft, weil die Leute es dann einfach nicht brauchen. Und da kommt eben Forschung ins Spiel oder auch projektbasierte Unternehmen, dass sie genau determinieren, ist es wirklich etwas, was den Kunden nutzt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, das ist so, was in der App-Entwicklung passiert ist. Plötzlich brauchte jedes Unternehmen eine App und hat sich gar keine Gedanken mehr darüber gemacht, ob das jetzt relevant ist für die eigene Zielgruppe. Und ich habe die Befürchtung, das könnte wieder passieren, dass man sich jetzt anfängt, darüber Gedanken zu machen, oh, wir brauchen noch irgendwas mit KI und dann hauen wir das noch raus und das noch raus und vergisst diesen ersten Schritt, was ist denn überhaupt relevant für unsere Kunden und Kundinnen?
Ja.
Bevor ich jetzt die letzten zwei Fragen an Anton stelle, die ich habe, wollte ich euch nochmal erinnern, stellt auch gerne eure Fragen. Schreibt die in den Chat beziehungsweise bei Fragen und Antworten rein, dann stelle ich die gleich noch am Ende. Und Anton, ich wollte dich noch fragen, du arbeitest ja auch immer mal wieder mit Unternehmen, du hast es gerade von Toyota erzählt. Was würdest du denn raten, wenn man jetzt mit KI anfangen möchte und nicht irgendwas machen möchte, sondern auch was Relevantes? Wie gelingt einem da der Einstieg am besten?
Es gibt eine einfache Einstiegsoption. Man schaut sich den Status quo an, wie er schon ist, wie funktionieren die Prozesse gerade. Und wenn man einen konkreten Use Case hat, dann schaut man sich eben diesen konkreten Use Case an, welche Technologie oder welche eben Nicht-Technologie oder wenn wir keine Technologie dort nutzen, dann eben keine. Und dann evaluiert man diesen Status quo und wenn man dann unbedingt eben etwas Neues integrieren soll oder diesen Prozess verbessern möchte, dann sagt man eben, okay, was wäre das Potenzial jetzt von KI hier oder Augmented Reality? Wie könnte es, ne, diesen Prozess oder diese Lösung verbessern? Und erst dann würde man iterieren, vielleicht das als Pilot ausrollen und aber bis dahin so agil und intensiv arbeiten, dass das eben von einem Status quo über was ist das tatsächliche Problem hin zu einer konkreten Lösung mit oder ohne KI führt, das weiß man eben nicht, aber dass man das so sich dann anschaut, immer den Status quo und wie kann generative KI oder andere Technologien da einfach Abhilfe schaffen. Genau, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage für dich, die daher kommt, woher wir uns eigentlich kennen, nämlich vom Tennisplatz. Und ich habe bei LinkedIn gelesen, du hast auch was dazu darüber geschrieben, was denn KI auf dem Tennisplatz gemacht hat. Nämlich im Tennis ist es so, dass es da jetzt nicht mehr Linienrichter gibt, die entscheiden, ob ein Ball aus oder drin ist, sondern es gibt ein Hawk-Eye oder das ist zumindest eine Technologie, die es nochmal überprüft. Und da gibt es einen ganz spannenden Artikel darüber, was das denn mit den Schiedsrichtern gemacht hat. Vielleicht kannst du das einmal kurz erzählen.
Ja, das ist ein genial, also genial, kann man sich drüber streiten, aber ich finde es super spannend, weil ich eben aus dem Tennisbereich komme, das auch jahrelang praktiziere als Tennistrainer und dort auch die Technologie jetzt ankommen wird. Und in dem Kontext des Linienrichters war es so, früher gab es nur Linienrichter und dann kam Zeit, ohne die Details jetzt zu kennen, wo das Hawkeye Stück für Stück implementiert worden ist. Man hat geprüft, wie ist die Genauigkeit etc. Und was jetzt ist, wo das System natürlich ausgerollt ist, überall auch in größeren Grand Slam-Turnieren, wo es um alles geht, das ist das wichtigste Turnier, bei den US Open zum Beispiel in New York, da ist es natürlich so, dass das Hawkeye zu 99% oder besser natürlich richtig liegt. Aber manchmal der Linienschiedsrichter eben immer noch dasteht, aber manchmal der Spielschiedsrichter eben sagt, ist er drin oder nicht drin. Und da wird dann die Option gegeben, hey, ich als Spieler kann sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Entscheidung des Schiedsrichters, ich lasse das Hawkeye noch mal entscheiden. Und dann schaut man sich das an, das ist natürlich immer ein Prozess, dauert ein paar Sekunden, alle warten spannend, hey, was sagt das Hawkeye? Und was das Interessante daran ist, was das in uns auslöst als Stuhlschiedsrichter, wenn man dann blamiert wird, in Anführungszeichen, und sagt, hey, meine Entscheidung war falsch, ich habe gesagt, aus, der war aber drin, dann sagen die Stuhlschiedsrichter beim nächsten Mal, hey, ich bin vielleicht eher pessimistisch und sage, der war drinnen, obwohl er aus war. Und das ist echt spannend, also wirklich, wirklich interessant. Und genau, das wollte ich nur dazu
Ja,
sagen. Ich hoffe, das
fand ich
war
nämlich
die
auch
Antwort.
spannend als kleines Fallbeispiel, was auch passieren kann, wenn die KI ins Spiel kommt, um uns zu unterstützen, dass sie dann ganz unbewusst auch Auswirkungen auf unsere eigenen Entscheidungen hat. Super, vielen Dank schon mal. Ich schaue jetzt einmal, was es für Fragen aus dem Publikum gibt. Wir haben eine erste Frage. Hast du Tipps, wie man alle Mitglieder des Teams mitnehmen kann und schulen kann?
Ja, ich würde auf jeden Fall zum einen sagen, es gibt immer ein Unternehmen, der der Early Adopter ist, den auf jeden Fall mit einbeziehen und sagen, hey, was hat er schon damit gemacht? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Wie kann er uns vielleicht das erklären? Wie kann er uns vielleicht helfen? So ein Brand Ambassador, wie man ihn dann einfach für neue Technologien als Ambassador hat. Und dann eben nicht nur das zu gewährleisten, sondern auch Schulungen für individuelle Personen irgendwie zu ermöglichen, dass die individuellen Teamleute eben irgendwie eine Schulung zu ChatGPT bekommen, zu Midjourney. Das eine ist, man kann es sich downloaden, ein Abonnement erstellen, aber das andere ist, wie promptet man dann wirklich, damit gute Ergebnisse kommen? Und das, klar gibt es darüber 1000 YouTube-Videos. Man kann sich, das ist auch eine Sache, Self-Study reicht auch komplett. Aber wenn man es dann irgendwie skaliert in einem Team machen will, hey, macht man es doch als Team-Event und geht als Team raus und macht so einen Workshop und überlegt sich danach Cases. Ne? Das ist wie so ein Ausflug in die Berge nach Österreich, macht man einen Workshop und überlegt sich Use Cases und mit Design Thinking oder Brainstorming. Und das würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Definitiv Schulung, Learning Options und wenn einer das schon macht im Unternehmen, hey, wieso nicht den einbeziehen und den einladen, auch wenn er von einer anderen Abteilung ist?
Ja,
Das.
super. Finde ich auch. Und ich finde auch, so positive Erlebnisse schaffen ist ganz wichtig, weil wenn man so erste positive Erlebnisse mit der KI hatte, dann hat man auch Lust, damit weiterzuarbeiten. Und es kommen einem auch die Ideen, weil du hast eben auch gesagt, man soll sich anschauen, was gibt es aktuell für Prozesse. Und da fängt man dann an zu überlegen, hilft mir die KI dabei, das effizienter zu machen oder vielleicht auch effektiver zu machen? Und das kann man natürlich nur, wenn man auch schon ein bisschen Erfahrung damit hat und wenn es nur im ganz Kleinen ist, dass man ein bisschen rumexperimentiert hat. Die zweite Frage, wie wichtig ist das Thema Spaß für die Endkunden? Kann sich dadurch das Unternehmensimage ändern?
Gut, kann man Spaß natürlich in vielerlei Hinsicht definieren. Ich würde es jetzt in den Kontext von Customer Experience packen und sagen, hey, wenn der Konsument Spaß daran hat, mit dem Chatbot rumzuspielen und man Engagement damit schafft und irgendwie Gamification vielleicht auch mitbringt, dann ist das in Ordnung. Aber wenn es oder auch positiv, auch fürs Brand Image, wenn man es natürlich aligned und es adaptiert an das eigene, was natürlich dann ins Hintertreffen oder ins Negative rücken kann, wenn man irgendwie sagt, okay, der kann aber nur Spaß verspüren, wenn das Ding halluziniert. Weil dann kann natürlich, hat er zwar Spaß, aber das Ding erzählt dem Kunden oder den Kunden oder den Kundinnen komplett erfundene Sachen und dann wird es gefährlich, auch wenn der Kunde vielleicht Spaß hat, aber dann erzählt er das, hey, ich hatte da so Spaß, da hat der Chatbot mir das erzählt und die anderen sagen, hey, passen sich an den Kopf und sagen, was erzählst du mir, das ist ja grotesk, wie kannst du das spaßig finden, das ist ja gruselig oder nicht schön, genau.
Also ist Spaß nicht die einzige Dimension, aber ist natürlich eine Dimension, die das Engagement auf jeden Fall erhöhen
Ja,
kann. Das denke ich auch.
definitiv,
Ja.
definitiv. Definitiv.
Okay, dann haben wir auch schon wieder 3 Minuten überzogen. Ich hoffe, das war okay für alle. Auf jeden Fall vielen Dank, Anton, dass du dir die Zeit genommen hast, und uns nochmal wertvolle Einblicke auch in deine Forschung gegeben hast, in deine Erfahrung. Ich denke, da konnten wir wieder einiges mitnehmen. Vielen Dank auch an alle, die dabei waren. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder, beziehungsweise meine Kollegin Anna, wird das Interview führen um 11 Uhr zur KI in der qualitativen Marktforschung. Vielen Dank. Das Interview hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten viel lernen. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne. Und sonst bleibt neugierig.